Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Heute ist erster Lesetag beim Bachmann-Preis in Klagenfurt und der 100. Geburtstag seiner berühmten Namensgeberin Ingeborg Bachmann. Sie wurde oft als schöne Lyrikerin oder schwierige Frau beschrieben. Bachmann ist aber eine der bedeutendsten Figuren der Nachkriegsliteratur, begabt mit unvergleichlicher Sprachmächtigkeit und Sensibilität. Sie steht am Beginn einer als weiblich gelesenen Literaturgeschichte und wurde zur Galionsfigur der Frauenbewegung der 70er Jahre. Pünktlich zum Geburtstag kommt ein Dokumentardrama über Ingeborg Bachmann ins Kino, über das wir gleich hier sprechen werden. Außerdem, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2026 geht an den Londoner Anwalt und Autor Philip Sands. Sein Thema sind die Menschenrechte weltweit. Und eine Bilanz des Festivals Theaterformen in Braunschweig. Sandra Hüller ist derzeit die wahrscheinlich wandlungsfähigste deutsche Schauspielerin. Sie war zuletzt die Frau von Rudolf Höss, eine Wissenschaftlerin in Der Astronaut, und jetzt ist sie Ingeborg Bachmann. Auch sie eine Person mit vielen Facetten.
Bin ich eine Frau oder etwas Dimorphes?
Ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nicht, wenn ich nicht schreibe.
Eine Art Dokumentarfilm hat die Regisseurin Regina Schelling über die Schriftstellerin gemacht. Er heißt Ingeborg Bachmann, jemand, der ich einmal war. Ihren gemeinsamen Ansatz für die Rolle hat Sandra Hüller so beschrieben.
Es geht tatsächlich um Anwesenheit, um zur Verfügung stellen, um Präsenz eben. Es ging einfach darum, bestimmte Dinge nicht zu machen, zum Beispiel eben nicht zu versuchen, so zu sprechen wie sie oder sich zu bewegen wie sie oder diese ganzen Dinge sich anzueignen.
Da gibt es also eine gewisse Distanz zwischen Schauspielerin Sandra Hüller und den Spielszenen. Und die Regisseurin Regina Schilling schneidet auch dokumentarisches Material dazwischen. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, warum diese beiden Ebenen?
Also ich war ehrlich gesagt erstmal ein bisschen irritiert von den gespielten Szenen mit Sandra Hüller. Und Regina Schilling, die Regisseurin, die inszeniert ja Hüller hier als Ingeborg Bachmann in ihren letzten Lebenswochen, also in einer Wohnung, die am echten römischen Domizil nachempfunden ist. Und das ist eben die Wohnung, in der sie 1973 eben bei einem von einer Zigarette verursachten Brand schwer verletzt wurde und dann im Krankenhaus starb. Und man sieht Sandra Hüller mit blonden Bachmannhaaren, wie sie raucht, wie sie ihre Pflanzen auf der römischen Terrasse gießt, wie sie an der Schreibmaschine sitzt, wie sie Kleider anprobiert. Und das ist sozusagen der Rahmen für das Archivmaterial, in dem Bachmanns Schriftstellerinnenleben dokumentiert wird, mit Lesungen, mit Preisverleihungen, mit Interviews oder Radioaufnahmen, auch mit Statements von Geliebten und Freunden. Und im Rückblick würde ich sagen, dass Sandra Hüllers Verkörperung das Archivmaterial irgendwie erdet und auch zusammenhält. Es ist sozusagen eine spielerische, solidarische Verkörperung. Und natürlich sagt es auch was über Bachmanns Leben und Einsamkeit aus, wenn sich Hüller dann im Morgenmantel eine Zigarette an der elektrischen Kochplatte anzündet.
Welches Bachmann-Bild entsteht denn dadurch im Film? Entdeckt man die Schriftstellerin nochmal anders, als man sie so im Ohr hat?
Ich finde ja, weil einmal sind Regina Schilling in den Archiven viele Fundstücke gelungen und durch die Montage tritt einfach hervor, welche unfassbare Überheblichkeit Ingeborg Bachmann von Seiten männlicher Kollegen und Literaturkritiker entgegenschlug. Das ist wirklich so eine Aneinanderreihung. Und trotzdem zeigt der Film sie nicht als Opfer, sondern als eine Schriftstellerin, die sich mit ihrer poetischen Analyse ja zu wehren wusste und die sich mit dem ständigen Platzverweisen durch die Männer auseinandergesetzt hat, also die auch ihr Reduziertwerden aufs Frausein auf einer ganz anderen Ebene hinterfragt hat als ihre Kritiker. Und wenn Sandra Hüller zum Beispiel einen Bachmann-Text über das pausenlose Gefühl des Vernichtetwerdens vorträgt, dann hat man das Gefühl, diese Schauspielerin, die weiß, wovon sie spricht und auch für wen sie spricht.
Sie haben das Stichwort Überheblichkeit erwähnt. Ich kann nur unter Männern atmen, ist ja ein Satz von Ingeborg Bachmann, die gleichzeitig unter Männern sehr gelitten hat. Über ihre Beziehung mit dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch ist viel geschrieben worden. Aber auf welche Weise zeigt der Film denn diese Machtverhältnisse, was die Männer in Ingeborg Bachmanns Leben oder männliche Kritiker betrifft?
Also es gibt zum Beispiel eine unglaubliche Tonaufnahme des legendären Literaturkritikers Marcel Reich-Ranitzky in dem Film. Der Reich-Ranitzky erklärt da umständlich, weshalb Frauen weniger zum Schriftsteller Schriftstellertum geeignet seien als Männer. Warum? Weil es nämlich nur weniger Schriftstellerinnen gäbe, wenigen, nämlich gerade mal 13 im deutschsprachigen Raum. Das ist sozusagen seine Wahnsinnsargumentation. Mhm. Also es ist schon irre, was sich Ingeborg Bachmann auch alles anhören musste. Und meine liebste Szene in dem Film ist ein Fernsehinterview mit Ingeborg Bachmann, indem sie sagt, die Männer sind alle krank. Und der Interviewer sagt, wie meinen Sie das? Und Bachmann antwortet lächelnd, hintersinnig lächelnd, wussten Sie das nicht? Also da kann man nur aus ihrer Perspektive sagen, wo sie recht hat, hat sie recht.
Nun könnte man ja denken, Ingeborg Bachmann, das ist was mehr für Literaturwissenschaftlerinnen. Kann man sich den Film denn auch anschauen, wenn man mit Ingeborg Bachmanns Werk nicht oder kaum vertraut ist?
Also ich kann nur sagen, jeder und jede sollte oder kann sich diesen Film anschauen, weil es nämlich zutiefst beeindruckend ist, Ingeborg Bachmanns eindringliche Sprache zu erleben oder wiederzuerleben, eben auch in Originalaufnahmen, bei Lesungen und Reden. Und der Film ist eben auch ein Zeitbild über eine Frau und Künstlerin, die in der Nachkriegsgesellschaft zu überleben versuchte in Österreich und Deutschland. Auch ein Film über ihre Freundschaften, Sie haben es ja schon angedeutet, ihre Lieben Max Frisch, Porzellan, Hans-Werner Henze. Und wirklich berührend ist eben Ingeborg Bachmann als Liebende, wenn sie da 1948 in einem Brief an ihre Eltern schreibt, dass sich Porzellan herrlicherweise in mich verliebt hat. Und diese verzweifelte, suchende, liebende Ingeborg Bachmann, die ist mir nach dem Film eigentlich am stärksten in Erinnerung.
Katja Nikodemus über Ingeborg Bachmann, jemand, der ich einmal war, ab heute im Kino. Und morgen berichten wir wieder über das Wettlesen in Klagenfurt. Der Menschenrechtsanwalt, Jurist und Autor Philipp Sands erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2026. Das ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im deutschen Kulturbetrieb. Seit 1950 wird er verliehen, immer am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. Seit heute Morgen steht der diesjährige Preisträger fest. Die Jury würdigte Philipp Sands als engagierter Autor und Humanist, der trotz wachsender Widerstände unermüdlich für Menschenrechte eintritt und um Gerechtigkeit und Verständigung ringt. Sands lebt in London und arbeitet unter anderem am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Sein Buch East-West Street on the Origins of Völkermord and Crimes Against Humanity von 2016 wurde in 20 Sprachen übersetzt und vielfach auch mit internationalen Literaturpreisen als bestes Sachbuch bedacht. Mit einem Kollegen von Philipp Sands, dem Rechtsanwalt Wolfgang Kalek, Gründer und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, habe ich vor der Sendung gesprochen. Er war unter anderem Anwalt von Whistleblower Edward Snowden und er kennt Philipp Sands und dessen Arbeit gut. Liegt das nahe, ein Friedenspreis für einen Menschenrechtsanwalt, habe ich Wolfgang Kalek gefragt.
Für mich war die Nachricht eine sehr freudige Überraschung, weil Menschenrechtsanwälte ja nicht unbedingt mit Kulturpreisen überhäuft werden. Und Philipp Sands ist eben nicht nur ein Autor, wie in der Mitteilung erwähnt, sondern eben auch ein nach wie vor auch in sehr kontroversen Fällen tätiger Rechtsanwalt. Und das verbindet uns und deswegen freuen wir uns.
Er hat in Den Haag wichtige Fälle verhandelt. Welche würden Sie in dem Zusammenhang nennen wollen?
Also es ist bemerkenswert, dass Philipp Sands, der jüdischer Herkunft ist, die Palestinian Authority, also die Regierung Palästinas, der Westbank, vertreten hat in dem ganz wichtigen Fall vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Übrigens zusammen mit dem deutschen Rechtsprofessor Andreas Zimmermann in Potsdam. Mhm. Und das ist ja etwas, was gerade in der deutschen Öffentlichkeit nicht zusammengeht. Also wie kann man jüdischer Herkunft sein und trotzdem für die palästinensische Regierung eintreten? Und in Wirklichkeit geht es natürlich genau darum, nämlich um die universellen Menschenrechte, die ohne Ansehen der Person überall garantiert sein sollten. Und es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und es gibt auch eine ganz tolle jüdisch-liberale Rechtstradition, genau eben diese Prinzipien hochzuhalten. Und dafür steht Philipp Sands in einzigartiger Weise, weil natürlich ging es in dem Fall vornehmlich um ein Rechtsgutachten, um die Rechtswidrigkeit der Besatzung Israels. Und der Gerichtshof ist ja zu dem Schluss gekommen, dass die Besatzung rechtswidrig ist. Vor allem ging es aber um die Rechte der Menschen. Und das ist eben toll, dass ein solcher Anwalt, der sowohl in seiner Fallarbeit als auch in seinen sehr umfangreichen Recherchen Recherchen, die dann in den Büchern münden, genau diese Position nicht nur juristisch akkurat vertritt, sondern auch in der Lage ist, das in der größten Öffentlichkeit zu vermitteln. Und genau das brauchen wir heute, wo Rechtsstaatlichkeit, Völkerrecht und Menschenrechte fast auf der ganzen Welt bedroht sind.
Er äußert sich ja auch gerne zu aktuellen politischen Themen in Essays etwa für den Spiegel oder in Interviews. Was ist seine Haltung aktuell zum Konflikt in Gaza?
Er plädiert, wie überhaupt, das macht mich durchaus froh, die internationale Juristengemeinschaft hat ja eine sehr klare Position. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass der Angriff der Hamas völkerrechtswidrig war und Kriegsverbrechen vergessen gegen die Menschlichkeit. Aber in der internationalen Juristengemeinschaft ist sehr klar, dass die Reaktion Israels in vielfältiger Weise gegen Völkerrecht verstoßen hat. Und es ist halt schade, dass das so wenig in Deutschland rezipiert wurde. Aber Philip Sands ist auch in ganz anderen Themen. Sein vorletztes Buch ging um die Kolonialfrage, die in England ja noch viel relevanter ist als in Deutschland, um die Insel Chagos im Indischen Ozean. Aber er gehört auch einer Expertengruppe an, die zum Beispiel dafür plädiert, den sogenannten Ökozid in den Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufzunehmen. Das heißt also die systematische Zerstörung der Umwelt, systematische Umweltschäden als einen Straftatbestand in Den Haag aufzuführen.
Sie haben es erwähnt, die Jury des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels würdigt Philip Sands auch explizit als Autor. Er hat 16 Bücher zu verschiedenen Themen des Völkerrechts veröffentlicht. Das von 2023 hatten Sie auch schon erwähnt. Das heißt, die letzte Kolonie, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean. Wie schreibt er denn? Wie ist sein Stil? Ist er ein guter Erzähler?
Ja, er ist einer der wenigen Erzähler, die einem tatsächlich das Völkerrecht nahebringen. Und genau das brauchen wir. Das Völkerrecht sollte ja keine Angelegenheit, keine exklusive Angelegenheit für Diplomaten und Juristen sein, sondern wie die Ereignisse der vergangenen Jahre, ich sage nur, der russische völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine, die Kriegsverbrechen, die immensen Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine, dann Gaza, Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf beiden Seiten und dann eben jetzt der Angriff auf den Iran und dieses Massaker, was das iranische Regime im Januar diesen Jahres angerichtet hat. Das sind alles Fragen, die auf der weltpolitischen Agenda ganz oben stehen. Das sind alles Fragen, auf die es völkerrechtliche Antworten gibt. Wir brauchen das Völkerrecht. Und Philip Sands ist einer von denjenigen, der klar macht, warum wir das Völkerrecht brauchen. Dass es um die Interessen der Menschen und der Menschheit gleichermaßen geht. Und dass wir da eben einen universalistischen Blick entwickeln müssen, der leider in dieser Zeit der vielen Konflikte, aber auch der autoritären Regierungen verloren zu gehen droht. Und es droht auch verloren zu gehen, der Gedanke, dass eben alle Menschen den Schutz von Menschenrechten verdienen. Und da spreche ich dann zum Beispiel auch die europäischen Regierungen an, die in zunehmendem Maße Migrantinnen und Migranten ihre Rechte absprechen. Und genau gegen solche Entwicklungen agiert Philip Sands und schreibt Philip Sands.
Eine kurze Nachfrage zu seinem biografischen Hintergrund. Er ist der Sohn von Holocaust-Überlebenden, das haben Sie gesagt. Seinem Großvater gelang die Flucht aus Wien. Seine Uroma wurde aber im Konzentrationslager Treblinka ermordet. Er schreibt ja auch über Familienmitglieder, die in nationalsozialistischen Todeslagern ermordet worden sind tatsächlich.
Ja, das ist bemerkenswert und ist uns, glaube ich, die wir mit ihm seit, ja, ich kann sagen Jahrzehnten zusammenarbeiten, nicht immer so bewusst gewesen. Und mir ist es tatsächlich erst durch die Lektüre des Buches Rückkehr nach Lemberg so klar geworden, wie viele biografische Bezüge es gibt. Aber auch in seinem neuesten in Deutschland veröffentlichten Buch, also die Londres Street 38, die Straße in Santiago de Chile, auch da gibt es ja zahlreiche biografische Bezüge. Man wundert sich, ist das jetzt Zufall oder was passiert da eigentlich? Aber das Tolle ist halt, er arbeitet diese biografischen Bezüge auf und macht da so ganz spannende Querverbindungen fest. Als Leser finde ich das natürlich faszinierend. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Erzählungen und nicht nur Vorträge und Referate.
Wolfgang Kaleck würdigte den neuen Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, den Anwalt Philip Sands. Das Festival Theaterformen ist das einzige in Niedersachsen. Es bringt mutige, experimentelle, bunte und oft hochpolitische Produktionen aus aller Welt in die Städte Braunschweig und Hannover. Die wechseln sich in der Ausrichtung nämlich ab und finanzieren das Festival auch zusammen mit dem Land. Eine Konstruktion, die in Zeiten des Spardrucks tatsächlich viel zur Stabilität solch eines Festivals beiträgt. Was die künstlerische Seite betrifft, war Anna Mülter, Kuratorin, Leiterin und prägende Gestalterin dieses Festivals. Nach dieser Ausgabe zieht sie weiter nach Basel. Michael Lages begleitet das Festival seit vielen Jahren. In seiner Bilanz würdigt er zunächst einen besonderen Spielort.
Anna Mülter und ihr Team haben das ehemalige Stadtgefängnis am Rennelberg in Braunschweig umgewidmet zum Spielort und Festivalzentrum. Das Gelände soll nun an Investoren verkauft werden. Mit dem Einzug von Künstlerinnen und Künstlern aber will das Festival massiv werben für den Rennelberg als Gedenkstätte. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden hier Kämpferinnen und Kämpfer aus dem Widerstand, auch aus den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden, gefangen gehalten, gefoltert und mit Beil und Strang hingerichtet. Jetzt wurden zur Eröffnung wie im Finale der Theaterform die Innenhöfe als Spielflächen genutzt und eine sehr intime Führung beschwört das Leben in den Zellen. Das ist spektakulär und hat, das steht zu hoffen, Konsequenzen. Anna Mütters Auftakt als Leiterin der Theaterform war ja ein ganz anderes Spektakel gewesen. Vor 6 Jahren hatte sie eine verkehrstechnisch ziemlich wichtige Hochstraße gleich hinter dem Bahnhof in Hannover für das Festival sperren lassen. Die autofahrende Stadtgesellschaft lief Sturm. Tatsächlich hatte die Kuratorin in erster Linie aber ein anderes zentrales Ziel, Künstlerinnen und Künstler mit verschiedensten Beeinträchtigungen kenntlich werden zu lassen im Theaterbetrieb. Am Brunnen vor dem Braunschweiger Theater, der dieser Tage ein bisschen Erfrischung bietet, vor und nach den Vorstellungen, sagt Anna Mülter:
Das mit den Künstlerinnen mit Behinderung ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Und was für die Produzierenden gilt, soll auch für die Konsumierenden gelten. Jede Vorstellung beginnt so.
Ein zentrales Anliegen unseres Festivals ist es, bestehende Barrieren im Theater für behinderte Menschen abzubauen.
Wie viel solche strukturellen Impulse tatsächlich bewirken im Publikum, wäre eine kleine Untersuchung wert. Bei den besonderen Highlights dieser Festivalausgabe aber hat zumindest niemand den Raum verlassen. Nigamon Tunai heißt das Projekt von Emily Monet und Vairanina. Beide Worte stehen in indigenen Sprachen in Kanada und Kolumbien für ein Lied. Yakurama, von der hier gerade die Kinderstimmen singen, ist die mythische Schildkröte, auf deren Rücken die Welt ruht. Der Abend auf der Bühne im Großen Haus des Staatstheaters ist ein mitreißendes Manifest, eine Beschwörung, ein Ritual. So fremd es ist, so nah kommt es dem Publikum. Das gilt auch für The Bones, eine neue, übrigens gerade auch bei Theater der Welt in Chemnitz gezeigte Produktion der chilenischen Regisseurin Manuela Infante. Das Bild zu Beginn führt prächtig in die Irre, denn an die 2 Dutzend Notenpulte auf der Bühne kommt kein einziger Musiker. Im Solo der Schauspielerin Marcela Salinas verwandelt sich aber all das Material dieser Pulte sozusagen in Knochen. Erzählt wird die Geschichte einer Forensikerin, die an menschlichen Überresten, Knochen also, Geschichte erforscht. Zum Beispiel die des mit Sicherheit gewaltsamen Todes eines Mädchens, die gern Musikerin geworden wäre. Ihr wurde vermutlich in der Folter eine Hand abgeschlagen. Der perkussive Klang aus klingenden Röhren zum Schluss ist auch eine Art chilenisches Requiem. Glanzlicht des Festivals ist aber die Reality-Show, die das Mesha-Ensemble aus Brasiliens Megametropole São Paulo nach Braunschweig gebracht hat. Hier wird eins jener noch immer überaus populären Fernsehdauerspektakel gezeigt, in der vor allem Menschen aus der Trans- und Travestie-Szene Brasiliens die grausamen Erniedrigungsspiele dieser Unterhaltungsshow zelebrieren. Und das, obwohl doch jeder so gern nur die eigene Geschichte erzählen will.
Agora. Eu vou contar uma história para vocês. Você não sabe muito sobre mim.
Niemand weiß etwas über den Menschen neben sich, und doch kann es sein, dass diese geschundenen Wesen einander glücklich machen. Mit Meisterstücken wie diesem positioniert sich das Theaterformenfestival mitten im Zentrum der Überlebenskraft des Theaters. Mit einem kraftvollen Statement verabschiedet sich also Anna Mülter aus Braunschweig.
Eine Bilanz der Theaterformen, Michael Lages berichtete. Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist ein Antrag der AfD-Fraktion zur Kulturförderung heute mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Nur die Abgeordneten der AfD haben für den Antrag gestimmt, alle anderen stimmten dagegen. Die AfD in Sachsen-Anhalt hatte beantragt, die Landesförderung von Kultureinrichtungen und Projekten von einem offiziellen Bekenntnis zu einer, Zitat, deutschen Nationalkultur abhängig zu machen oder, wie es der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider im Landtag formuliert hat.
Ganz einfach, Kunst, die vom Nationalstaat gefördert werden will, darf nicht Nein zur Nation sagen. Sie muss Ja zur Nation sagen.
Vorausgegangen war der Abstimmung im Landtag von Sachsen-Anhalt eine sehr kontroverse Debatte. Abgeordnete aus allen anderen Parteien haben den AfD-Antrag heftig kritisiert, sprachen von Gesinnungskontrolle und Zensur. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedl von der CDU hat für die Landesregierung reagiert.
Die Landesregierung ist der AfD-Fraktion für diesen Antrag tatsächlich dankbar, denn er offenbart glasklar die Ziele und Mittel dieser Partei für die Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt. Niemand, der heute zuhört, wird später sagen können, er habe nicht gewusst, was die AfD erreichen will.
Was die AfD erreichen will, das stellt sich für den Bildungsminister so dar.
Die AfD-Fraktion wünscht, dass Empfänger von Kulturförderung des Landes und der Kommunen als verbindliche Nebenbestimmung jedes Zuwendungsbescheids eine Erklärung abzugeben haben. Ein Bekenntnis zum Nationalstaat, zur Nationalkultur und zum respektvollen Umgang mit deutscher Kulturtradition. In Summe möchte sich die AfD-Fraktion durch unbestimmte Rechtsbegriffe wie Nationalkultur und deutsche Kulturtradition eine willkürliche Entscheidung vorbehalten, was Kunst künftig sein und tun darf.
Ein Antrag, der klar gegen die Kunstfreiheit verstoße, so Riedl. Die AfD habe aus der Katastrophe des Nationalsozialismus nichts gelernt. Wegen der extremen Hitze fallen schon einige Kulturveranstaltungen aus. Zum Beispiel hat die Deutsche Oper am Rhein 2 Ballettaufführungen in Düsseldorf und Duisburg für Freitag und Samstag abgesagt, weil für die Tänzerinnen und Tänzer akute Gesundheitsgefahr bestehe. Auch Festivals können nicht stattfinden. Zum Beispiel das Festival Alarv im Pott mit Karnevalsbands in Oberhausen. Wie die Veranstaltungsbranche mit Klimafolgen wie der aktuellen Hitzewelle umgehen kann, das wird beim Projekt Klima-Event an der Hochschule Osnabrück erforscht. Und die leitende Professorin Kim Werner hat heute im Deutschlandfunk gesagt, welche Empfehlungen sie entwickelt haben.
Also wir haben tatsächlich Checklisten angelegt für verschiedene Extremwetterarten. Und die haben wir unterteilt in langfristige Maßnahmen und kurzfristige Maßnahmen. Weil gerade bei Hitze gibt es natürlich auch vieles, was langfristig geplant werden muss. Trinkwasserbrunnen etc. Beschattung ist etwas, dann muss man sich das Gelände angucken. Gibt es zum Beispiel einen Baumbestand oder muss ich eben verschiedene andere Beschattungsformen beschaffen? Die Gemeinde Bad Essen, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hat dann einfach auch kühlere Orte identifiziert. Also dass man eine Turnhalle aufmacht oder dass man die Kirchen aufmacht, damit sich die Menschen abkühlen können.
Das war die Professorin Kim Werner vom Forschungsprojekt Klima-Event in Osnabrück. Anfang der 1980er Jahre, da hat die New York Times berichtet, wie der amerikanische Cellist Yo-Yo Ma einer Flugbegleiterin seinen ungewöhnlichen Mitreisenden vorgestellt hat. Das ist mein Cello, soll der Musiker gesagt haben. Es ist 250 Jahre alt, ich habe ein Ticket dafür. Jahrzehnte später hat sich die EU auf neue Regeln für den Transport von Musikinstrumenten in Flugzeugen geeinigt. Danach dürfen Instrumente, wenn sie klein genug sind, mit in die Kabine, bei Bedarf auf einen zusätzlich gebuchten Sitzplatz wie bei Yo-Yo Ma. Der Deutsche Musikrat und die Orchestervereinigung Unisono begrüßen die neuen Regeln, weil es endlich einheitliche Regeln für alle Fluggesellschaften gibt und weil Musikinstrumente damit als wertvolle Arbeitsmittel endlich anerkannt werden.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten gibt es in den Informationen am Abend mehr zur Hitzewelle in Deutschland. Und Bund und Länder beschließen den Pakt für den Rechtsstaat. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.